You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Moin moin und guten Tag zu den Antifa-News für den 30. Juni. Wir blicken heute zurück und zwar auf den Parteitag der AfD in Riesa vor 2 Wochen. Und wir wollen schauen, was auf diesem Parteitag offenbar wurde, wo sich die rechte AfD hinentwickeln wird. Und wir wollen ins Leipziger Umland schauen, nach Taucha und auf dortige rechte Gewalt, die sich geäußert hat gegenüber einem Jugendlichen, der in Taucha angegriffen wurde. Zudem erinnern wir an Opfer rechter Gewalt. Es wird Veranstaltungshinweise geben, doch zunächst der Kurzmelder. In Erfurt hat gestern der Gerichtsprozess rund um das rechte Drogenkartell Bruderschaft Thüringen begonnen. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk meldet, stehen 9 Angeklagte vor Gericht. Ihnen wird Drogenhandel in knapp 200 Fällen vorgeworfen. Damit sollen sie mehr als 800.000 Euro umgesetzt haben, so der MDR. Sie gehören der sogenannten Bruderschaft Thüringen an, die als gefährlichste Neonazi-Organisation Thürings gilt. Sie ist eng vernetzt mit rechten militanten Gruppen wie Blood and Honor und den Hammerskins. Außerdem bekenne sich die Neonazi-Organisation Bruderschaft Thüringen zu Ralf Wohleben, der als Unterstützer im Rahmen der NSU-Mordserie verurteilt wurde. Laut dem Mitteldeutschen Rundfunk sei ein Drogenkartell von Rechten bislang einmalig in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte. Der nächste Prozesstag findet am 11. Juli statt. Weitere Termine sind bis Mitte Dezember angesetzt. In Sachsen endete ein Prozess gegen Gefängniswärter wegen Gewalt gegen ausländische Gefangene. Auch das meldet der Mitteldeutsche Rundfunk. Demnach wurden am vergangenen Freitag 5 Justizvollzugsbeamte wegen Gewalt gegenüber ausländischen Inhaftierten in Dresden verurteilt. Die 5 Gefängniswärter haben vor 4 Jahren Gefangene geschlagen, misshandelt und beleidigt. 4 der Angeklagten wurden wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt zu Haftstrafen zwischen 6 und 16 Monaten verurteilt. Die Haftstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Der 5. Angeklagte wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Amt zu einer Gefängnisstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Und wir blicken nach Halle. In Halle kam es zu einer dokumentierten rassistischen Beleidigung. Demnach wurde am vergangenen Freitag in Halle ein Mann rassistisch beleidigt und mit Eiern beworfen. Das berichtet die Plattform Du bist Halle. Demnach habe ein Unbekannter aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Krondorfer Straße zunächst rassistische Beleidigungen gerufen und dann mit Eiern geworfen. Der Betroffene wurde von einem Ei am Hals getroffen, ein weiteres Ei traf sein Auto. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Und wir bleiben in Halle. In Halle protestierte gestern das Bündnis Halle gegen Rechts gegen den Auftritt des Verschwörungsideologen Daniele Ganser. Wie Radio Korax berichtet, trat der selbsternannte Friedensforscher Daniele Ganser gestern Abend in der Händelhalle auf. Das Bündnis Halle gegen Rechts mobilisierte vor der Halle zum Protest und verteilte Informationsflyer. Das Bündnis kritisiert, dass ein kommunales Gebäude zur Bühne für Antisemitismus und extrem rechte Verschwörungserzählungen gemacht wurde. Mit Daniele Ganser bot die Händelhalle einem ausgewiesenen Verschwörungsideologen die Bühne, der Kontakt zur extremen Rechten hat. Ganser ist zudem Teil der sogenannten Truther-Bewegung, die die falsche Erzählung verbreitet, der Anschlag auf das World Trade Center sei eine geheime Operation US-amerikanischer Behörden gewesen. Das Bündnis Halle gegen Rechts stellte vorab auch in Frage, ob Stadtverwaltung und Stadtrat das richtige Unternehmen mit dem Betrieb der kommunalen Händelhalle beauftragt haben. Soweit hier der Kurzmelder. Und wir blicken nun auf die AfD, die sich immer weiter nach rechts radikalisiert. Im Kontext des Rückzugs des ehemaligen AfD-Chefs Meuthen aus der Partei hielt die Partei ihren Bundesparteitag dann ab. Es wurden neue Vorsitzende gewählt sowie über Anträge abgestimmt. Der völkisch-nationale Flügel um den rechten Höcke spielte auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa eine zentrale Rolle. Wie groß der Einfluss des rechtsextremisten Höcke auf die Partei tatsächlich ist und wie die zukünftige Strategie der AfD aussehen könnte, das wollen wir hier hören und dazu nun eine Analyse des Parteitags, der vor 1,5 Wochen stattgefunden hat.
Vom 17. bis zum 19. Juni 2022 fand im sächsischen Riesa der AfD-Bundesparteitag statt. Der Block um Rechtsextremist Björn Höcke setzte sich in Szene und konnte einige wichtige Anträge auf dem Parteitag durchbringen. Der Trend in der AfD, dass sich die Partei bei jedem Bundesparteitag immer weiter Richtung rechts radikalisiert, setzte sich weiter fort. Tino Chrupalla und Alice Weidel wurden als Vorsitzende gewählt. Der bisherige Vorsitzende Krupalla ist aber mit knapp 53% abgestraft worden. Das völkisch-nationale Höcke-Lager geht aber nun gestärkt aus dem Bundesparteitag hervor. Wie groß der tatsächliche Einfluss des Rechtsextremisten Höcke auf den Bundesvorstand ist, bewertet David Begrich vom Miteinander e.V. im Interview mit Radio Korax.
Natürlich gibt es da drin keinen Automatismus, der sagt, Höcke ruft morgens an und dann machen die mittags das, was er gesagt hat. Das ist Quatsch. Aber natürlich ist es so, dass in der Tendenz ganz deutlich ist, dass die AfD eine rechte Partei ist, in der es unterschiedliche Habitusäußerungen dessen gibt, was unter rechter Ideologie zu verstehen ist. Und da gibt es sicher diejenigen, die sagen, man soll die lauten und die provokativen Töne lassen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, darauf muss man extra setzen. Aber das ändert am Kernverständnis der Partei nichts.
Die fortwährende Radikalisierung führt in der Partei zu immer größeren Verwerfungen. Wohin der Weg der AfD nun führen wird, ist ungewiss.
Völlig klar, dass die Radikalen in der AfD aus dieser Partei eine Bewegungspartei machen wollen. Das sagen sie ja auch ganz offen. Ne? Und das Ziel besteht darin, einen Wechselwirkungsmechanismus in Gang zu setzen zwischen Parlament und Bewegung auf der Straße. Das hat man im Kontext der Corona-Proteste versucht und ist damit nicht so besonders weit gekommen. Aber es gibt ja durchaus neue und andere Themen und Chancen bei dieser Geschichte, den Anlauf nochmal zu versuchen. Und was damit sozusagen ausgeschlossen ist, ist die Partizipation am, Achtung, so nennen die das, Altparteienkartell.
Rechtsextremist Björn Höcke brachte einen Antrag ein, dass die Partei zukünftig auch von nur einer Person geführt werden kann. Für Höcke ist damit der Weg frei, beim nächsten Bundesparteitag die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.
Ich glaube, dass er sehr genau weiß, dass es einer weiteren Vorarbeit bedarf, bevor er bzw. diejenigen, die seine Interessen vertreten, sich durchsetzen können. Und insofern glaube ich, dass Höcke denkt, die Zeit arbeitet für ihn, und das glaube ich, dass das auch so ist.
Die Ergebnisse der Partei bei Landtagswahlen war zuletzt desolat. In Schleswig-Holstein verpasste die AfD beispielsweise den Einzug ins Parlament und scheiterte an der 5%-Hürde. Wie die Strategie des neuen Führungsduos rund um Tino Chrupalla und Alice Weidel, die von Höcke vor sich hergetrieben werden, aussehen könnte, analysiert David Begrich.
Und die entscheidende Frage wird jetzt sein, ob es der AfD gelingt, Themenkonstellationen, Personenkonstellationen so zueinander zu bringen, dass sie in die Erfolgsspur zurückfinden. Das können sie meiner Ansicht nach nur dann, wenn sie tatsächlich Themen besetzen und wieder versuchen, die Straße oder Bestimmungen zu mobilisieren. Dann wird man das sehen. Aber in der Tendenz, glaube ich, stehen wir vor einer Auseinandersetzung um die Frage, ob die AfD sich langfristig zu einer Art Lega Ost entwickelt.
Das sagt David Begrich. Er war hier zu hören mit einer Einschätzung dazu, wie sich oder wohin sich die AfD nach ihrem Bundesparteitag entwickeln wird. Der Bundesparteitag, den sie vor knapp 2 Wochen in Riesa in Sachsen abgehalten hat. Hier gehört in den Antifa-News. Und wir bleiben auch in Sachsen. Rechte Raumnahme in sächsischen Kleinstädten, die lässt sich seit Jahren beobachten. Auch vor den Toren der Stadt Leipzig gibt es eine organisierte rechte Szene. Und so wollen wir nun im Folgenden nach Taucha bei Leipzig blicken.
Am Morgen des 22. Juni gab es einen Angriff von 2 mutmaßlichen Neonazis auf einen 14-jährigen Jugendlichen in Taucha bei Leipzig. Der Betroffene wurde beim Sprayen eines Graffitis von den TäterInnen gesehen. Die beiden TäterInnen, männlich und weiblich, bedrängten den Jugendlichen. Sie zwangen ihn, das Sprayen des Graffitis zuzugeben. Der Betroffene wurde von den beiden bespuckt, beleidigt, misshandelt und gezwungen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Außerdem forderten die TäterInnen, der Betroffene solle Informationen über linke AktivistInnen in Taucha preisgeben. Nach Angaben des Gedächtnisprotokolls des Opfers dauerte die Tat etwa 3 Stunden. Sie endete mit der Drohung, das Graffiti solle bis Freitag, den 24. Juni, verschwinden, Andernfalls würden die TäterInnen wiederkommen. Diese Tat ist nun eine Woche her. Rechte Gewalt und die Präsenz von Neonazis in Taucher sind kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Fällen rechter Gewalt und dem Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole in Taucher. Dagegen aktiv ist der Verein Solidarische Alternativen für Taucher, kurz SAFT e.V. Mit einer Person von SAFT haben wir gesprochen über alltägliche rechte Präsenz in Taucher.
Wir haben Propagandadelikte mittlerweile etwas weniger, aber im Zeitraum 2019, 2020 sehr extrem, so dass eigentlich fast in jeder zweiten Straße alles vollgeklebt war oder gesprüht, geteckt war mit den übelsten Propaganda- und verfassungsfeindlichen Symbolen.
Neben der Präsenz von rechtem Gedankengut durch Sticker oder Schmierereien kommt es in Taucher immer wieder zu Fällen der aktiven Gewalt durch Neonazis. Betroffen davon sind People of Color, wie der Fall eines Angriffs von Neonazis auf einen aus Indonesien stammenden Mann zeigt. Es trifft genauso linke AktivistInnen oder Personen, die durch ihr Äußeres von Neonazis als linkes Feindbild gesehen werden. So schildert die Person von SAFT e.V. eigene Erfahrungen rechter Bedrohungen.
Im Mai zum Männertag wurde jetzt ich als Person sozusagen geoutet oder als meine Adresse mit der Diffamierung als Linksterrorist hundertfach in der Gegend verklebt. Vier große Aufkleber, die auch in anderen Stadtteilen eine Woche vorher aufgetaucht sind. Im Zuge danach wurde dann auch immer mein Fahrrad vom Haus komplett zertreten.
Beleidigungen und Bedrohungen durch Neonazis sind in Taucher Alltag. Ein besonders eindringliches Beispiel ist der Christopher Street Day in Taucher, der vergangenen August zum ersten Mal begangen wurde.
Das Fest musste praktisch auf dem Markt nach kürzester Zeit schon abgebrochen werden durch Veranstalter und durch die Polizei, weil es halt Bedrohungen von rechts gab, die vor Ort waren und auch in der Stadt präsent waren und Teilnehmerinnen bedroht haben und die Polizei mit einer geringen Präsenz da war, so dass aus Sicherheitsgründen das abgebrochen werden musste.
Die Neonazi-Szene in Taucher besteht vor allem aus Personen der Fußball-Hooligan-Szene des Vereins Lokomotive Leipzig. Vor gut einem Jahr ließ sich dann ein rechtes Kampfsport-Gym des Neonazis Benjamin Brinser in Taucher nieder. Damit hat die Neonazi-Szene in Taucher einen neuen Ort rechter Raumnahme geschaffen. Doch auch die Wahlergebnisse in Taucher zeigen, dass rechtes Gedankengut längst kein alleiniges Phänomen extremer Neonazis ist.
Zur letzten Landratswahl haben 19% Freie Sachsen gewählt. Bei der letzten Bundestagswahl waren es knapp ein Viertel AfD-Wähler.
Laut SAFT e.V. bleiben die Einschüchterungsversuche durch Neonazis oder das öffentliche Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole zu oft unwidersprochen. Ein Grund dafür ist die Größe des Ortes. In der Kleinstadt Taucher gibt es kaum Anonymität und aktivistische Personen werden ausfindig gemacht. Doch SAFT e.V. ist optimistisch, was die Zukunft Tauchers angeht.
Gerade durch unsere Arbeit so in den letzten zwei Jahren ist schon deutlich spürbar zurückgegangen ist, was jetzt die Aktivitäten im öffentlichen Raum anbelangt.
Und wer jetzt mehr über den SAFT e.V., die solidarische Alternative für Taucher, erfahren möchte, Infos finden sich unter saft.noblogs.org. Und wer sich solidarisch zeigen möchte mit dem SAFT e.V., aber auch mit dem angegriffenen Jugendlichen, der am 22. Juni in Taucher von Neonazis angegriffen wurde und verletzt wurde, weil er ein linkes Graffiti gesprüht hat, der oder die kann nach Taucher kommen. Heute Abend findet um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Taucher eine Kundgebung statt gegen rechte Gewalt und in Solidarität mit dem Betroffenen von rechter Gewalt, der da in Taucher kürzlich angegriffen wurde. Soweit hier in den Antifa-News. Also ein Blick nach Taucher. Und an dieser Stelle wollen wir auch wieder an die Opfer rechter Gewalt erinnern hier in den Antifa-News. Und so erinnern wir an Klaus-Dieter Gericke. Klaus-Dieter Gericke wurde am 24. Juni 2000 in Greifswald von drei Personen ermordet. Als die Täterinnen auf den obdachlosen Klaus-Dieter Gericke treffen, fordern sie von ihm Bier und Geld. Vor Gericht stellt sich dann heraus, dass die TäterInnen mindestens eine Stunde lang auf das Opfer eingetreten und eingeschlagen haben. Außerdem werden die TäterInnen der rechten Szene zugeordnet. Sie werden zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Allerdings wollte das Gericht keine rechten Hintergründe der Tat feststellen. Vielmehr wird die Geldforderung und Gewalt gegen Obdachlose als Tatmotiv gesehen. Klaus-Dieter Gericke gilt damit nicht offiziell als Opfer rechter Gewalt und wird nicht anerkannt. Wir erinnern auch an Süleyman Tezcupri. Süleyman Tezcupri wurde am 27. Juni 2001 vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund in Hamburg ermordet. An diesem Tag arbeitete er in dem Gemüseladen seines Vaters. Als der Vater kurz Oliven holen war, fielen im Laden Schüsse. Die Täter betraten den Laden, schossen auf Süleyman Tezcupri und flohen. Erst 2011 mit der Selbstenttarnung des sogenannten NSU wurde die Tat als rassistisch motiviert ermittelt. Davor hatte die Polizei nur in Richtung Rotlicht und Drogenmilieu ermittelt. Und erst am 11. Juli 2018 verhängte das Oberlandesgericht München dann eine lebenslange Haftstrafe für das NSU-Mitglied Beate Zschäpe. Die Helfer des NSU wurden zu Haftstrafen von 2, 2,5, 3 und 10 Jahren verurteilt. Süleyman Tezcupri gilt als Opfer rechter Gewalt und ist staatlich anerkannt als solches. Soweit hier die Erinnerungen in den Antifa-News. Und zum Abschluss hier noch ein paar Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage. Und da blicken wir zunächst nach Leipzig. Da finden ab morgen Workshops und Vorträge statt im Rahmen der Pride The Future is Intersectional – Queering Spaces. Und da beginnt diese Workshop- und Vortragsreihe diesen Freitag, 1. Juli also, und zwar mit einem Empowerment-Workshop, Radical Jüdisch Empowerment-Workshop. Der Radical Jüdisch Empowerment-Workshop beginnt 15 Uhr. Geht 3 Stunden im Hitness Club in Leipzig. Außerdem am Freitagabend dann 19:30 findet eine Podiumsdiskussion zum Thema Sexwork statt, und zwar in der Villa in Leipzig. Und es gibt an diesem ganzen Wochenende noch sehr viel mehr Veranstaltungen im Rahmen der Pride, The Future is Intersectional Queering Spaces. Und genau diese Veranstaltungen findet ihr auf planlos-leipzig.org. Und nun nochmal der Blick, und zwar in die Sächsische Schweiz. Dort findet an dem Wochenende, das jetzt kommt, vom 1. bis 3. Juli ein Wanderseminar statt unter dem Titel Auf den Spuren der Roten BergsteigerInnen. Die Roten BergsteigerInnen, das waren vornehmlich Antifaschistinnen, aber vor allem BergsteigerInnen, die im Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben und in den Bergen der sächsischen und böhmischen Schweiz und des Osterzgebirges Bücher geschmuggelt haben oder auch Menschen bei der Flucht verholfen haben. Und an sie wird erinnert mit diesem Wanderseminar, das da nämlich im Umfeld des Zirkelsteins stattfindet. Bei Reinhardsdorf Schöner wird sich getroffen am Freitagnachmittag und dann kann man sich auf die Spuren der Roten BergsteigerInnen begeben, gemeinsam mit den Akubitz e.V. aus Pirna, der das nämlich organisiert, die Veranstaltung, und dazu auch schon Bücher herausgegeben hat. Infos zum Programm gibt es unter akubitz.de und Anmeldung dann dort auch per Mail möglich, ganz kurzfristig vielleicht auch noch. Und zuletzt hier in den Antifa-News noch ein Blick nach Berlin. Da sollen heute die Häuser in der Halberstadtstraße 40 bis 48 in Berlin abgerissen werden. Und die AltmieterInnen, die müssen damit Rechte eines unbefristeten Werkmietvertrags aufgeben. Vorher lebten die BewohnerInnen der Halberstadtstraße 40 bis 48 teilweise auf der Straße, während die Gebäude aus Spekulationsgründen leer standen. Sie fordern nun den Abrissstopp. Vor allem aus privaten und ökologischen Gründen. Sollte der Abriss doch erfolgen, wollen die BewohnerInnen eine gemeinsame Unterbringung. Zudem fordern sie Transparenz und frühestmögliche Informationen, zum Beispiel über geplante Polizeieinsätze. Wenn ihr die BewohnerInnen der Habersaatstraße 40 bis 48 in Berlin unterstützen wollt, heute findet da eine Kundgebung oder ein gemeinsames Kornern statt ab 17 Uhr vor genau diesen Gebäuden. Infos gibt es auch unter Twitter, Schnecke Mitte. Ist da der entsprechende Hashtag oder vielmehr ja der Channel, den ihr euch da anschauen könnt. Soweit hier die Veranstaltungstipps in den Antifa-News. Das waren sie hier auch schon wieder, die Antifa-News für den 30. Juni. Und damit bleibt stabil und bis zur nächsten Woche.